SWR 2 Wissen.
Ich merke das Aufsetzen der Ferse, das Abrollen des gesamten Fußes und ich fühle den künstlichen Fuß als meinen eigenen.
Dann spürt man das so, als wäre die Fußsohle oder die Wade noch vorhanden. Das Gefühl ist eben einfach wichtig, um eine Sicherheit beim Laufen zu haben.
Skywalkers Hand ist immer noch das Musterbeispiel. Wir nehmen die elektrischen Signale, die auf den Nerven vorhanden sind, so dass der Mensch das fühlt, was er fühlen würde, wenn die Hand dran wäre.
Wenn man diesen Film kennt, dann ist diese Luke Skywalker Hand eine fast natürliche Hand mit den Fähigkeiten der natürlichen Hand. Und davon sind wir ganz weit entfernt.
Fühlende Prothesen. Wie Gedanken künstliche Körperteile steuern. Eine Sendung von Margaret Brassus.
Als der Science-Fiction-Film Star Wars 1977 in die Kinos kam, war Roman Ochs 3 Jahre alt. Damals wusste er nichts von Luke Skywalkers kybernetischer Prothese, die der Jedi-Ritter als Ersatz für seine im Kampf verlorene Hand bekommt. Vor 1,5 Jahren geriet der linke Arm des 42-Jährigen in eine Strickmaschine und musste amputiert werden. Seit kurzem hat er nun selbst eine künstliche Hightech-Hand.
Ich mache mit Phantomarm. Das heißt, ich denke, dass ich mit meinem Phantomarm Finger schließe.
Herr Ochs, dann würde ich Sie bitten, also die Prothese nochmal neu einschalten, dass das Bluetooth aktiviert ist. Ich würde jetzt die Prothese mit dem Computer verbinden, damit wir eine Chance haben, Ihre Muskelsignale auf dem Bildschirm zu verfolgen. Okay, da sehen wir schon die ersten Signale auf dem Bildschirm. Ja.
Blaue und rote Linien mit Zacken entstehen auf dem Bildschirm, sobald Roman Ochs seine verbliebenen Muskeln im Stumpf anspannt.
Jetzt.
2-mal pro Woche kommt der 42-Jährige ins therapeutische Zentrum der Firma Otto Bock im niedersächsischen Duderstadt. Mit Hilfe von Ergotherapeutin Daniela Wüstefeld lernt er, mit der sogenannten gedankengesteuerten Prothese umzugehen. 2013 hat das Medizintechnikunternehmen sie entwickelt. Erst seit kurzem ist sie auf dem Markt und wird bundesweit von 10 Trägern genutzt. Roman Ochs ist einer von ihnen.
Dann spannen Sie doch bitte mal den Bizeps so an, dass Sie ein Signal geben für das Handschließen. Das kann man jetzt sehr schön auch auf dem Bildschirm sehen. Und dann das rote Signal am Trizeps zum Handöffnen.
Die Hightech-Hand kann sich drehen und die Finger können zugreifen, sodass Roman Ochs etwa einen Becher halten oder eine Flasche umschließen kann. 7 verschiedene Griffarten sind mit der Hand möglich. Was die künstliche Hand machen soll, steuert er zunächst über seine Gedanken. Das bedeutet, er muss sich vorstellen, dass er einen bestimmten Griff mit seinem nicht mehr vorhandenen Arm und der Hand macht.
Ja, Ochs führt Bewegungen in dem Fall mit seinem Phantomarm aus. Das heißt, wir haben gemeinsam erarbeitet, dass er seinen Phantomarm explizit bewegen kann. Und Ziel wäre es, dass nachher im Prinzip die Prothesenbewegung sehr nah an sein Phantomgefühl herankommt, dass wir eine sehr intuitive Steuerung nachher erzielen können.
Jedes Mal, wenn Roman Ochs aus der Erinnerung heraus seinen amputierten Arm bewegt, entstehen über die Muskelanspannung elektrische Nervensignale. Diese Signale werden von den Elektroden im Prothesenschaft gemessen und an den Minicomputer im Inneren der Prothese weitergegeben, der sie in die entsprechende Bewegung umsetzt. Noch ist der 42-Jährige dabei zu lernen, welche Muskeln er anspannen muss, damit die künstliche Hand sich so bewegt, wie er das will.
Herr Ochs hat 5 Sensoren, wobei einer für das Beugen des Ellbogens, einer fürs Strecken des Ellbogens zuständig ist, dann Hand schließen und Hand öffnen. Wenn er langsam anfängt, den Muskel anzuspannen, dreht sich die Hand nach innen. Wenn er schneller damit startet, dreht sich die Hand nach außen.
Damit er die Hightech-Armprothese überhaupt ansteuern kann, wurde bei ihm eine selektive Nerventransplantation durchgeführt, kurz TMR, für Targeted Muscle Reinnervation. Nerven in seinem Oberarmstumpf, die ursprünglich den jetzt amputierten Arm und die Hand versorgt haben, wurden chirurgisch in seine Bizeps- und Trizepsmuskulatur verlegt.
Bizeps und Trizeps durchgetrennt, und die Nerven waren eingepflanzt. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, dann kann ich schon eine Tüte halten auf meine linke Hand. Zum Beispiel Kleinigkeit wie Zeitung tragen oder zum Beispiel, wenn ich Joghurt esse, dann kann ich schon festhalten und dann hilft es schon.
Die Methode, Nervenenden in andere, nahegelegene Muskeln umzuleiten, haben Forscher des Rehabilitation Institute of Chicago vor 10 Jahren entwickelt. Sie nutzten das Phänomen, dass das zentrale Nervensystem weiter Signale an amputierte Gliedmaßen sendet und dass durchtrennte Nerven sich in anderen Zielorganen regenerieren können und neue Funktionen übernehmen. Damit die umgeleiteten Nerven einwachsen, ist es nötig, die Muskulatur regelmäßig zu trainieren. Daher ist es wichtig, dass Roman Ochs immer wieder gedanklich Bewegungen seines verlorenen Arms und der Hand durchspielt und dazu entsprechende Muskelkontraktionen übt.
Beugen und strecken, das ist ein anderes Geräusch. Schließen und öffnen, das ist ein ganz anderes Geräusch.
Also Geduld und Motivation sind so die zwei wichtigsten Schlagwörter. Jetzt haben sich die muskulären Fähigkeiten so sehr verbessert, dass er zum Beispiel auch in Zeitlupe Bewegungen durchführen kann oder auch schnell. Also ganz gezielt die Hand öffnen und dann zum Beispiel diesen Plastikbecher mal ganz vorsichtig greifen.
Dass Roman Ochs einen Becher ansteuert, funktioniert nur, wenn die Schnittstellen zwischen den Sensoren auf seiner Haut und den Elektroden an der Prothese exakt übereinstimmen. Dabei kann es um Millimeter gehen. Deshalb muss er üben, die Armprothese richtig anzuziehen, immer wieder, auch in dieser Therapiestunde. Roman Ochs legt die Prothese ab und zieht sie wieder an. In einem Dreivierteljahr, hofft der junge Familienvater, wird er seine Arbeit als Maschinenführer wieder aufnehmen können. Besonders zuversichtlich macht ihn, dass der quälende Phantomschmerz zurückgegangen ist, seit er die gedankengesteuerte Armprothese einsetzt.
Weil meistens ist Phantomschmerzen so stark, dieser Schmerz geht nicht runter, das ist immer da. Und deswegen diese Operation mit Nerveneinpflanzung, das hilft auf jeden Fall. Und dann Nerven kriegen seine Funktion wieder. Und deswegen geht ziemlich runter Schmerz danach. Das hilft auf jeden Fall.
Nach Amputationen kommt es häufig zu sogenannten Phantomempfindungen. Viele Betroffene meinen, dass sie den amputierten Arm oder das verlorene Bein noch spüren. Sie empfinden ein Jucken oder starkes Kribbeln. Die meisten, von 60-80%, spricht die Deutsche Schmerzgesellschaft, verspüren wiederkehrende brennende Schmerzen. Ursachen für Phantomschmerzen liegen im Gehirn, fanden Neurowissenschaftler heraus. Wird beispielsweise ein Arm amputiert, erhält das zuständige sensorische Hirnareal keine Signale mehr. Das Gehirn reagiert und stellt sich um. Empfindungen für den fehlenden Arm werden von der benachbarten Hirnregion übernommen. Dabei können diffuse, fehlgeleitete Nervensignale entstehen, die Schmerzen verursachen. Forscher haben erkannt, dass Phantomschmerzen zurückgedrängt werden können.
Wenn die Hand weg ist, hat das Gehirn keine Eingangssignale mehr und die Nachbargebiete übernehmen das. So wie im Garten, wenn ich ein Beet habe und mich nicht drum kümmere, dann wächst das Unkraut von den Rändern da rein.
Erklärt Professor Thomas Stieglitz vom Freiburger Institut für Mikrosystemtechnik.
Die Idee ist jetzt, diesem Hirngebiet wieder sinnvolle Signale durch Elektrostimulation anzubieten, dass die nicht gewünschten Signale oder Areale durch Lernen sich wieder umorganisieren und der Patient dort sinnvolle Signale empfängt und dadurch der Phantomschmerz geringer wird.
Die internationale Forschergruppe, der Thomas Stieglitz angehört, will Nerven durch elektrische Signale gezielt reizen. Dem Gehirn wird dadurch signalisiert, dass die Hand noch vorhanden ist. Dann lässt der Schmerz nach, so die Experten. Doch damit Signale wieder im Gehirn ankommen, müssen Gefühle von den Fingern der künstlichen Hand weitergeleitet werden. Eine große Herausforderung.
Wie schaffe ich das Ganze, dass das in der richtigen Art und Weise zugeht, dass die Hand in der richtigen Position ist, um eine Tasse oder einen Bleistift zu greifen und dass ich weiß, wie fest ich zugreifen muss? Stellen Sie sich vor, eine Plastikflasche geschlossen und wenn ich dann den Verschluss öffne, dann wird es sehr schwierig, eine volle Flasche nicht auf den Tisch zu verschütten, weil sie auf einmal eine ganz andere Weichheit hat. Und dieses genau ist eine der Schwierigkeiten, das rauszufinden und ganz, ganz schnell nachzuregeln, dass ich also die Kraft etwas nachlasse, ohne aber den Gegenstand fallen zu lassen.
Zusammen mit Kollegen aus Italien und der Schweiz ist den Freiburger Forschern am Institut für Mikrosystemtechnik eine neurotechnische Sensation geglückt. 2012 stellten sie die weltweit erste Handprothese vor, die fühlen kann.
Das wirklich Besondere an dieser Prothese ist, dass ich also die Härte eines Gegenstandes und auch die Kraft, mit der ich zugreife, spüren kann. Quasi intuitiv, so als ob die Hand noch dran wäre. Und das ist gelungen, dass Kollegen aus Italien Kraftsensoren, also kleine Druckplatten, in zwei Fingerspitzen in der Hand eingearbeitet haben. Diese Signale werden von einem Computer aufgenommen und berechnet und in Stromimpulse umgesetzt, die dann an die Nerven gegeben werden, die im Armstumpf noch vorhanden sind.
Kernstück des Systems sind neuronale Implantate. Winzige Elektroden, die sensorische Daten der künstlichen Hand über das periphere Nervensystem direkt ins Gehirn übertragen. Sie informieren darüber, ob ein Objekt rund oder eckig, weich oder hart ist und wie viel Kraft etwa ein Händedruck erfordert. Ein 53-jähriger Patient, der in Italien lebt, bekam zwei dieser Elektroden in Nerven seines Oberarmstumpfes eingepflanzt. Mit hauchdünnen Kabeln wurden die Elektroden mit seiner Handprothese verbunden. 30 Tage lang konnte er im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts mit der fühlenden Laborhand leben.
Der Patient war sehr zufrieden, hatte eine Verringerung des Phantomschmerzes deutlich und konnte unterschiedliche Gegenstände greifen. Er hat Würfel von Gläsern und von Orangen unterscheiden können und er konnte sagen, ist etwas hart wie ein Glas, ist etwas weich wie ein Plastikbecher oder ist es irgendwie in der Mitte, Packung mit Papiertaschentüchern. Und das konnte er recht sicher, so dass er in mindestens 9 von 10 Fällen das Richtige erfüllen konnte, ohne dass er jetzt hingucken musste.
Mit den Ergebnissen, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine, sind die Forscher des internationalen Projekts LifeHand2 zufrieden. Eine größere klinische Studie soll nun folgen. Problematisch bleibt die Frage, wie lange die neurotechnischen Implantate halten und wie gut sie verträglich sind.
Diese Materialien dürfen nicht giftig sein, sie dürfen sich nicht auflösen im Körper, sie sollten möglichst wenig vom Körper als Fremdkörper erkannt werden und sie müssen auch noch fertigbar sein. Man muss sie also herstellen können, reproduzierbar herstellen können und auch öfter als einmal. Das klingt jetzt sehr einfach, bedeutet aber, dass wir zum Beispiel für unseren einen Patienten, den wir bislang hatten, mit einer Kleinserie von 120 Stück anfangen mussten, um alle Sicherheitstests durchführen zu können. Sind die Endprodukte sauber? Sind sie keimfrei? Sind sie noch intakt, wenn sie sterilisiert worden sind? Sodass das wirklich die höchsten Anforderungen an Medizinprodukte sind.
Auch andere Forschergruppen sind dem Traum näher gekommen, eine künstliche fühlende Hand zu entwickeln. Wissenschaftler an den Universitäten Göteborg, Cleveland und Pennsylvania weisen in aktuellen Studien nach, dass Probanden mit fühlenden Laborhänden einen Wattebausch, Sandpapier, Weintrauben und anderes ertasten konnten. Doch bis fühlende Handprothesen marktreif sind, wird es noch 10 Jahre dauern, prognostizieren Experten. Dinge fühlen zu können, ist die Voraussetzung dafür, dass man sie mit der Hand sicher halten kann. Ähnliches gilt beim Laufen. Wenn die Fußsohle an das Gehirn übermittelt, wie der Untergrund beschaffen ist, fällt der Schritt entsprechend fest oder vorsichtig aus. Beinamputierte mit herkömmlichen Prothesen klagen oft darüber, dass sie sich unsicher fühlen. Die Gefahr zu stolpern oder zu stürzen sei stets präsent. Meist müssten sie nach unten schauen, um zu kontrollieren, wohin sie treten. Auch Karl-Heinz Weber, Chef einer Messtechnikfirma im schwäbischen Speichingen, ist mit herkömmlichen Prothesen mehr schlecht als recht klargekommen.
Ich war dann unzufrieden, dass ich zum Beispiel beim Radfahren immer die Augen benutzen musste, wenn ich in eine Stoppsituation komme und jetzt das Bein vom Pedal nehme und auf die Straße setze. So, jetzt habe ich keinerlei Informationen über Standsicherheit, Untergrund. Ich fühle nichts. Oder ich weiß, ich habe das Bein auf dem Untergrund, aber ich weiß nicht im Detail, was unterhalb meinem Knie letztendlich dann vor sich geht.
Sein rechtes Bein ist unterhalb des Knies seit einem Unfall vor einigen Jahren amputiert. Mit dem Unterschenkel war er zwischen 2 Stufen hängen geblieben, als er eine Stahltreppe hinunterlief. Die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Beinprothesen haben dem 58-jährigen Elektroingenieur aus Speichingen keine Ruhe gelassen. Er fing damit an, an einer fühlenden Beinprothese herumzutüfteln. Dabei stieß er auf den Forscher Professor Alfred Meyer-Koll. Der Physiker und Physiologe von der Forschungsstelle für experimentelle Ergo- und Physiotherapie am Studienzentrum Friedrichshafen beschäftigt sich seit Jahren mit Phantomschmerz und Prothetik. Zusammen entwickelten die beiden einen sogenannten Phantomstimulator. Er besteht aus zwei Teilen, einer Box, die drahtlos Signale empfängt und aussendet, und einer Fußsohle, die mit Sensoren bestückt ist.
Diese Sohle ist im Schuh eingebettet, der Prothesenfuß im Schuh platziert und jetzt stehen sie auf ihre Ferse. Dabei entsteht dann ein Druck, welches dann dazu führt, dass von dieser Prothesenferse Signale gesendet werden an eine Empfängereinheit. Das heißt, dort ist ein Generator eingebettet, der ganz gezielt über Elektroden die Nerven anspricht, stimuliert. Diese Signale werden dem Hirn zugeführt. Dem Hirn wird gemeldet, ich habe meine Ferse. Sie fühlen ihre Ferse, obwohl es eine künstliche, mechanische Ferse ist.
Ähnlich wie beim Nerventransfer durch eine Operation basiert das Prinzip des Phantomstimulators darauf, dass brachliegende Nerven Reize weiterleiten, die im schlimmsten Fall Phantomschmerzen auslösen. Da Phantomempfindungen neurobiologische Reaktionen sind, können sie auch ausgelöst werden, wenn bestimmte Hautzonen stimuliert werden, erklärt Wissenschaftler Alfred Meyer-Koll. Reize, die das Gefühl für das verlorene Bein zurückholen, können auf unterschiedlichen Hautfeldern angesiedelt sein, erklärt der Experte. Der erste, bei dem er eine derartige rezeptive Hautfläche feststellen konnte, war einer seiner Studenten. Der junge Mann hatte berichtet, jeweils die rechte Fußsohle seines amputierten Unterschenkels zu spüren, wenn seine Katze ihn an der rechten Hand lecke.
Ich bin der Sache dann nachgegangen, habe bei ihm die Hand bepinselt mit einem kleinen Malerpinsel und es stellte sich dazu heraus, dass man dort Felder abgrenzen kann, von denen man selektiv Phantomempfindungen für die Ferse und für den Ballen und sogar für Zehen auslösen konnte.
Meyer-Koll geht davon aus, dass die meisten Menschen nach Amputationen solche Phantomempfindungen spüren können. Wo diese rezeptiven Hautfelder sich entwickeln, lässt sich aber nicht vorhersagen. So der Forscher, der diese Felder über eine relativ aufwendige Prozedur ausfindig macht.
Wir können ja nicht durch die Schädeldecke hindurch beobachten. Wir finden dann durch Bepinseln mit einer Bürste oder einem Aquarellpinsel bestimmte Hautstellen, dass von dort aus Phantomempfindungen ausgelöst werden können. Und wir arbeiten uns vom Amputationsstumpf über, sagen wir, den Oberschenkel nach oben, über den Rücken oder die Vorderseite, über den Arm und bis zur Hand. Und der Versehrte gibt dann an, ob er jetzt eine Phantomempfindung hat oder nicht.
Mit einem Fettstift schraffiert er rezeptive Hautflächen, fotografiert sie, um sie besser wiederzufinden. Später werden in diese Felder die Elektroden geklebt. Der Phantomstimulator ist inzwischen als Patent eingetragen. Doch bislang wurde das Gerät nur in Feldstudien an wenigen Beinamputierten getestet. Die Erfahrungsberichte dazu sind in der Zeitschrift Orthopädietechnik veröffentlicht. Geplant ist eine groß angelegte klinische Studie in Zusammenarbeit mit einem isländischen Prothetikhersteller. Noch ist ungeklärt, ob und wann der Phantomstimulator samt Zubehör für geschätzte 600 bis 900 Euro flächendeckend eingeführt werden kann. Ohne seine Fußsohle mit den Sensoren und den zigarettenschachtelgroßen Empfänger, den er mit einer Manschette am Arm befestigt, macht Konstrukteur Karl-Heinz Weber jedenfalls keinen Schritt mehr vor die Tür. Dann läuft er manchmal quer durch die Stadt zu seinem Büro und schafft mühelos die letzten Meter auf dem Schotterweg bis zum Firmengelände. Die Freude zu laufen ist zurückgekehrt, sagt er.
Mit dem Stimulator empfinde ich die Bewegung wie mit einem biologischen Bein. Ich merke das Aufsetzen der Ferse, das Abrollen des gesamten Fußes und kann aber auch in diesem Moment den Untergrund mit erfassen. Also ich weiß dann, es ist uneben, es sind Steine. Also die Gegebenheiten kann ich lokalisieren. Ich fühle den künstlichen Fuß als mein eigener.
Da er seither sicherer läuft, hat sich auch sein Gangbild deutlich verbessert. Das Wichtigste aber ist, versichert Karl-Heinz Weber, dass er schmerzfrei seine alten Hobbys wieder pflegen kann.
Mit der Anwendung des Phantomstimulators habe ich keine Phantomschmerzen und bin seit circa 1,5 Jahren ohne Schmerzmittel. Ich bin begeisterter Motorradfahrer, kann das Motorrad über die Fußraster kontrollieren. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass mein Prothesebein auf dem Fußraster sitzt. Ich kann sogar das Bremspedal kontinuierlich steuern. Ich fühle es. Ich kann an die Kletterwand, kann an der Kletterwand vorstehende Teile dann ertasten und dann auch Druck auf die Prothese oder auf den Prothesefuß bringen, indem ich genau weiß, ich stehe jetzt sicher auf Untergrund, spüre den Untergrund und mache dann die entsprechende Aufwärtsbewegung beim Klettern.
Der Anspruch an Prothesen ist gestiegen. Die meisten Prothesenträger wollen ihr Hilfsmittel in allen Lebenslagen einsetzen. Beim Sitzen, Stehen, Gehen, Laufen, Treppensteigen und bei sportlichen Tätigkeiten. Diesen Ansprüchen will der weltweit größte Prothetikhersteller Otto Bock im niedersächsischen Duderstadt nachkommen. Dort werden unter anderem technisch ausgeklügelte Prothesensysteme entwickelt und in Testlabors unter Extrembedingungen geprüft. Ununterbrochen marschieren Beinprothesen auf Laufbändern. Mit ihren Gelenken aus Stahl, Metall oder Carbon verursachen sie rhythmisches Klacken.
Wir haben hier im vorderen Bereich hydraulische Maschinen, auf die wir quasi Proben aufbringen, die dann dementsprechend belastet werden mit definierten Lasten und definierten Zyklenzahlen. Die Lasten zum Beispiel entsprechen eines Patientengewichts von 125 Kilo. Das Bein wird in unterschiedlichen Konfigurationen aufgebaut. Einmal quasi eine Vorfußlast wird simuliert und in einem anderen Test wird eine Fersenlast simuliert.
Prüftechniker Alex Humphreys stellt die Maschinen ein und kontrolliert die Testabläufe.
Wenn Sie jetzt hier auf die Maschine schauen, sehen Sie ein Knie, was belastet wird mit 3 Millionen Zyklen, was 7 Tage dauert, was dem entspricht, als ob jemand die ganze Zeit auf den Vorfuß belasten würde. Das Gelenk wird dann untersucht auf Schäden, auf Risse, auf Verformung. Wenn die Tests hier ein bestimmtes Maß erreicht haben, wird dann im späteren Verlauf auch mit Patienten getestet.
Vor knapp 10 Jahren brachte die Firma mit dem sogenannten C-Leg die erste mechatronische Beinprothese auf den Markt, in deren Kniegelenk ein Mikroprozessor eingebaut ist. Der Impuls für das Hightech-Kniegelenk kommt gewissermaßen aus der Hüfte des Prothesenträgers. Sobald er losgehen möchte, bewegt das Hüftgelenk den Beinstumpf. Die Prothese erkennt diese Bewegung und denkt fortan mit.
Ein mechatronisches, mikroprozessorgesteuertes Kniegelenk, das in Echtzeit den Gang analysiert, erkennen kann, wann brauche ich eine Standphase, wann brauche ich eine Schwungphase und die Dämpfung, die auch in diesem System mit drinnen ist, dann entsprechend einstellt und damit ein sehr natürliches Gangbild ermöglicht.
Bernhard Greimann, Neurotechniker bei Otto Bock, hat das System mitentwickelt.
Das war der wichtige Schritt, über einen Mikroprozessor die Steuerung zu machen, auch über Sensoren den Gang zu erkennen und dadurch etwas zu machen, was vorher nicht möglich war. Nämlich das System stellt automatisch von Standphase in Schwungphase um und das ausgesprochen zuverlässig mit einer Sicherheit, auf die sich dann der Prothesenträger auch tatsächlich sehr verlassen kann.
Die mikroprozessorgesteuerte Beinprothese wurde seither weiterentwickelt. Sie hat mittlerweile einen verbesserten Stolperschutz. Dass intelligente Prothesen, die sich den Ganggewohnheiten anpassen, ihren Nutzern das Laufen erleichtern und das Sturzrisiko erheblich mindern, belegen zahlreiche Studien, wie die des amerikanischen Forschers Michael Goldfarb von der Vanderbilt University in Nashville von 2011. Im Jahr 2012 haben Wissenschaftler des Rehabilitation Institute of Chicago die erste gedankengesteuerte Beinprothese getestet. Damals eine wissenschaftliche Sensation, wie die fühlende Handprothese aus Freiburg. Wenn ein beinamputierter Patient daran dachte, die Treppe hochzugehen, setzte die Prothese sich in Bewegung. Für den Alltag erwies sie sich jedoch als untauglich, erzählt Bernhard Greimann.
Prothesen, die zu laut, zu groß, zu schwer sind, die gibt es sehr häufig, insbesondere in der Forschungswelt. Weil in der Forschungswelt sind die Anforderungen und auch der Fokus woanders. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir Prothesen entwickeln, die einerseits von der Funktion her den Prothesenträger optimal unterstützen, aber auch von der Nutzerakzeptanz. Da ist es natürlich wichtig, dass die Prothesen nicht auffallen, also keine roboterartigen Geräusche von sich geben oder extrem groß sind, schwer sind und all diese Dinge. Also das versuchen wir natürlich in unserer Entwicklung zu berücksichtigen. Geräusche lassen sich nicht immer ganz vermeiden.
Jedes Jahr verlieren nach Angaben der Universität Jena ca. 250.000 Menschen in Deutschland Gliedmaßen. Häufigste Ursachen sind Unfälle, Krebserkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Dass Betroffene nach der Amputation eine Hightech-Prothese erhalten, ist nicht selbstverständlich. Zwischen 30.000 und 70.000 Euro kostet eine technisch hochwertige Beinprothese. Zu teuer urteilen häufig die Krankenkassen und argumentieren, dass auch herkömmliche, kostengünstigere Prothesen ihren Dienst tun. Welche Prothese für den Nutzer die beste ist, hängt von seinen individuellen Bedürfnissen und Lebensumständen ab und sollte mit Ärzten und Orthopädietechnikern sorgsam abgestimmt sein.
Wenn ich so laufe, dann geht die normale Bewegung los, also mit dem Oberschenkel, mit dem Beinstumpf. Und man tritt also zuerst mit der Ferse auf, dann rollt der Fuß ab und die Fußspitze hat den letzten Berührungspunkt. Und die bekommt dann die Kraft von der Ferse ab und stößt mich dann sogar nach vorn. Das heißt, das ist ein ganz toller, einfacher Prozess, der mir das Laufen erleichtert. Das ist natürlich durch diese moderne Technologie stark unterstützt.
Der 78-jährige beinamputierte Roland Zahn aus Stuttgart ist völlig zufrieden mit dem, was seine Prothese kann. Er geht gern wandern.
Die Idee, wieder wandern zu können, war für mich das Stärkste. Nachdem ich eine provisorische Prothese hatte und ein Jahr im Rollstuhl gefahren bin, voller Bequemlichkeit, bekam ich einen wunderbaren verbalen Anstoß. Meine Hauswirtin hat gesagt, Herr Zahn, jetzt lauf jetzt doch hier mal um das Viereck rum. Sie können doch noch laufen. Naja, das ging dann auch. Und bald kam die Idee des Wanderns. Und mein Techniker sagte, wir brauchen eine elektronische Prothese.
Seine Krankenkasse stellte sich zunächst quer. Man müsse erst überprüfen, ob sein Wille, eine derartige Prothese zu benutzen, auch wirklich vorhanden sei, hieß es. Dreimal lehnte die Kasse den Antrag ab. Roland Zahn legte jedes Mal Widerspruch ein. Über 2,5 Jahre hat es sich hingezogen, bis der agile Rentner die elektronische Prothese bekam. Inzwischen wandert Roland Zahn jedes Jahr tausende Kilometer mit seiner Prothese. Er wirbt als Amputierter für das Laufen, indem er unterwegs Vorträge dazu hält für den Bundesverband amputierter Menschen.
Ja, wenn ich jetzt so laufe, dann ist das ein ganz normales Gefühl. Die Prothese ist mein Partner geworden und ich akzeptiere das voll und ganz. Es macht sogar richtig Spaß. Also die Beinbewegung selbst ist für mich was ganz Wichtiges geworden. Und das ist zwar am Anfang so, dass es schwierig ist, aber man kommt da drüber. Und es macht ganz einfach nur Spaß, vor allen Dingen in der Natur draußen.